Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute stehst du als Teil unserer Community im Mittelpunkt. In dieser Episode beantworten wir nämlich die Fragen, die du uns als Sprachnachricht oder Textnachricht an unseren Scalable Instagram-Account oder an meinen Account cvröhl geschickt hast. Und wenn deine Frage noch nicht dabei sein sollte, tja, dann kannst auch du gerne Fragen schicken als Sprachnachricht oder als Text an unseren Instagram-Account scalable.capital oder eben mein Account cvröhl. Und dann wird deine Frage vielleicht auch Teil der kommenden Episode. Kunz F. hat eine ganz kurze Frage. Wenn die USA wirklich autokratisch oder diktatorisch werden sollte, welches Szenario kommt dann? Naja, also die USA waren immer ein Rechtsstaat mit sehr gut funktionierenden Checks and Balances, sowohl zwischen den drei Gewalten als auch innerhalb dieser Gewalten. Und bislang gibt es natürlich viele Merkwürdigkeiten, aber wir sehen weiterhin, dass auch die aktuelle Regierung diese Gewaltenteilung respektiert und am Ende bislang auf dem Boden der Verfassung handelt. Was passieren sollte, wenn man sich zum Beispiel über geltendes Recht, über Entscheidungen des obersten Gerichtshofes hinwegsetzen sollte und in der Exekutive Dinge macht, die man nach Gerichtsentscheiden gar nicht tun soll? Das sollte klar sein. Es wäre ein Bruch mit der Geschichte der Vereinigten Staaten, die ja inzwischen schon fast 250 Jahre umfasst. Und dass das auf alle Lebensbereiche, einschließlich Wirtschaft und Börse, gravierende Auswirkungen haben sollte, das sollte uns klar sein. Es ist ein Szenario, was wir nach den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate nicht ganz von der Hand weisen können, was aber auf jeden Fall ein Extremszenario ist. Gleichwohl sollten wir ein bisschen tiefer in die einzelnen Bestandteile eines Extremszenarios für die USA einsteigen. Und das tun wir mit einer Frage von Pizza Kudasai. Da geht es dann ein bisschen ausführlicher zur Sache. Und die Frage, die ist so gut, dass ich sie gerne mal vorlese. Wie bewertest du das politische Risiko bei US-Investments? In anderen Worten, wie viel Schaden kann Trump anrichten? Bisher geht es ja vor allem um Marktmanipulation sowie das Zollthema, was Unsicherheiten schafft. Gibt es darüber hinaus noch andere Risiken, die man berücksichtigen sollte? Zum Beispiel Überschuldung, Kryptoscams fürs Privatportemonnaie der Trumps. Kann Trump auf die Idee kommen, Dividenden für Ausländer stärker zu besteuern im Sinne eines External Revenue Service? Oder sind die Institutionen und der Finanzmarkt global betrachtet noch stark genug, um ihn einzuhegen? Ganz viele Fragen in einer verpackt und am Ende muss ich sagen, ja. Ja, 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 ja und ja. Grundsätzlich müssen wir nach den Erfahrungen der letzten Zeit sagen, all das, was lange Zeit für uns nicht vorstellbar, undenkbar schien, das müssen wir durchaus in Extremszenarien einsortieren. Die Märkte haben sich immer wieder darauf verlassen, dass Trump im entscheidenden Moment dann doch nicht durchzieht. Taco Markets hat die Financial Times das genannt. Trump always chickens out. Also große vollmundige Ankündigungen und irgendwann gibt's einen Rückzieher. Schon das ist übrigens schlimm genug, weil es sorgt dafür, dass sich die Wirtschaft und die Verbraucher verunsichert fühlen und deswegen Investitionen und Konsum tendenziell zurückstecken, weil die Rahmenbedingungen nicht passen. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass Trump bei irgendeiner Ankündigung tatsächlich durchzieht. Das können die Zölle sein, aber ja, das können auch bewusste Aktionen gegen Vermögenswerte ausländischer Staaten sein. Beispielsweise so etwas wie Dividenden für Ausländer, beispielsweise ein Zwangsumtausch von US-Staatsanleihen in langlaufende, zinslose Produkte im Gegenzug für Sicherheitsgarantien. Mar-a-Lago-Akkord wäre das Stichwort. All das können wir nicht mehr ausschließen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas kommt, die ist natürlich nicht unbedingt groß. Aber selbst wenn wir über 10 oder 15% reden, haben wir damit ein gewisses Extremszenario definiert, in dem ein Depot im Aktien- und im Anleihenbereich sicherlich sehr stark leiden würde, zumindest kurzfristig. Wie kann man sich für eine solche Phase aufstellen? Klassische Krisenwährung, Gold, sicherlich eine Alternative. Fraglich auch, wie sich in einem solchen Szenario der Bitcoin als digitaler Wertspeicher schlagen würde, als digitales Gold, also auch als neuer sicherer Hafen oder dann doch eben als Risk on Asset, also als etwas, was man vor allen Dingen dann kauft, wenn man Rendite sehen möchte. Aber Gold ist sicherlich eine Vorbereitung auf ein solches Szenario, wenn man ihm eine entsprechende Wahrscheinlichkeit beimisst. Abseits dieser Extremszenarien muss man natürlich zugeben, dass das politische Risiko durchaus auch auf die Bewertung der USA durch Investoren ausstrahlen könnte. Wir haben in den letzten 10 Jahren etwas gesehen, was als Narrativ des amerikanischen Exzeptionalismus Einzug in die Literatur gefunden hat. Also Amerika auch wirtschaftlich als etwas Besonderes, als eine Ausnahmeerscheinung, als das, was Ronald Reagan in seiner letzten Ansprache, als er in den 80er Jahren aus dem Amt ausgeschieden ist, mal genannt hat: A shining city upon a hill. Also etwas, wozu man aufblickt, wirtschaftlich, aber auch technologisch. Aus dem Grunde hat man Amerika in den letzten 10 Jahren mit höheren Aktienbewertungen versehen als beispielsweise Europa oder auch Asien. Wenn nun dieser Exzeptionalismus, dieses besondere Image Amerikas leidet durch den Mangel an politischer Verlässlichkeit, kann das dazu führen, dass Investoren nicht mehr bereit sind, Amerika einen solchen Bewertungsvorsprung zu geben. Deswegen aber zu sagen, nein, in Amerika möchte ich nicht mehr investieren, käme für mich nicht in Frage, sondern ich kann immer wieder nur das wiederholen, was ich seit vielen Jahren sage, seit Warren Buffett 2015 diese Formulierung in einem seiner Aktionärsbriefe geprägt hat: Don't bet against America. Wette nicht gegen Amerika. Das heißt ja nicht, dass man ausschließlich nur auf Amerika wettet. Denn erstens, wir wetten nicht. Und zweitens, wir investieren global. Weltweit. Weltportfolio bleibt ein Basisinvestment, gerade in diesen unsicheren Wirtschafts- und Weltlagen. Und das, was man drumherum gruppiert, das kann dann die persönliche Meinung reflektieren. Beispielsweise der Schutz gegen Extremszenarien durch Gold, vielleicht Optimismus für Europa durch ETFs auf europäische Aktien oder speziell vielleicht europäische Nebenwerte oder eben der Optimismus für bestimmte technologisch getriebene Themen oder eben Themen der Zeitenwende. Baudelaire 300 zieht es nach Asien, genauer gesagt nach Indonesien. Tja, Indonesien ist interessant, so die Frage, aber wenn man sich den MSCI Indonesia anschaut, dann sieht es nicht so rosig aus. Und in der Tat, ja, also Indonesien ist interessant. Gab es letztens eine Studie von Goldman Sachs dazu, wo Indonesien als einer der interessantesten Emerging Markets beschrieben wurde für die nächsten, Achtung, langer Zeitraum, 25 Jahre, nicht zuletzt wegen der Bevölkerung. Tja, Indonesien ist das viertgrößte Land der Welt, nicht gemessen an der Fläche, aber eben gemessen an der Bevölkerung, die darüber hinaus jung ist, also im besten Erwerbs- und Konsumalter. Allerdings, der Aufstieg einer solchen Gesellschaft in Richtung Wohlstand, der verläuft eben nicht linear und Börse verläuft sowieso nicht linear. Und Emerging Markets, das darf man nicht vergessen, waren in den letzten 10 Jahren sowieso nicht so großartig auf der Agenda der internationalen Investoren. Nur mal in Zahlen, die letzten 10 Jahre in Euro, Emerging Markets plus 35%, MSCI World plus 145%. Tja, und Indonesien, der ETF, sogar nur plus minus null. 10 gute Börsenjahre und rausgekommen, trotz Dividenden, am Ende 0 Rendite. Das ist enttäuschend, hat aber eben auch damit zu tun, dass der indonesische Aktienmarkt relativ stark fokussiert ist auf einen einzigen Sektor, nämlich auf Banken. Man hat hier nicht ein breites Investment in Konsumgüter, in Infrastruktur, vielleicht auch in Rohstoffe oder Industriewerte, sondern Banken und Versicherungen machen insgesamt über 60% vom indonesischen MSCI-Länderindex aus. Allein die Bank Central Asia 30% als einziger Wert. Und da sieht man, da hat man einen ordentlichen Klumpen. Und wenn die Zyklik im Geldgewerbe mal nach unten zeigt, dann wird es da gleich sehr schwierig. Also sicherlich eine spannende Investmentregion, die aber mangels vieler Unternehmen an der Börse nicht so gut investierbar ist. Man braucht einen langen Atem und wenn man das nicht haben möchte und sich fokussiert hier nicht engagieren möchte, man sollte ja bedenken, im MSCI Emerging Markets und natürlich dann in sehr kleiner Skalierung auch im MSCI All Country World Index ist auch Indonesien enthalten. Und wenn das Land tatsächlich diesen Aufstieg vollzieht, den Goldman Sachs prophezeit hat, dann werden auch mehr Aktien an die Börse kommen und dann wird davon nicht nur der MSCI Indonesia profitieren, sondern auch das Gewicht Indonesiens in den internationalen Indizes wird entsprechend steigen. Tja, die leidige Steuer treibt auch DK2532 um. Und zwar nicht die Steuer, die wir hier in Deutschland zahlen, sondern die Quellensteuer bei Schweizer Aktien, die ja seit Anfang Mai neu im Scalable Broker wie allgemein an deutschen Börsen sind, nachdem sie über 5 Jahre lang ja nicht handelbar waren aufgrund dieser Posse zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Also, wie ist das jetzt mit Schweizer Aktien bei der Quellensteuer? Ist das eher so wie in England oder so wie in Frankreich, ist die Frage von DK. Tja, wie in England auf keinen Fall, denn in England gibt es ja keine Quellensteuer auf Dividenden. Übrigens genauso wenig in Singapur. Da ist es also sehr praktisch. Auf Dividenden aus der Schweiz musst du 35% Quellensteuer zahlen. Das ist ein ganz schöner Batzen. Aber 15% davon werden schon mal mit der deutschen Abgeltungssteuer verrechnet. Heißt also, es bleiben 20% übrig, die du dir aber wegen des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Deutschland und der Schweiz von den eidgenössischen Steuerbehörden erstatten lassen kannst. Dafür brauchst du einen sogenannten Tax Voucher, eine Bestätigung, dass du diese Dividende tatsächlich bekommen hast. Die lädst du hoch oder fügst sie dem Formular an und der Prozess in der Schweiz ist relativ einfach und vor allem zügig und zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk. Solche Probleme wie in Frankreich, dass man nochmal eine spezielle Bestätigung der Lagerstelle braucht, die in aller Regel sehr teuer ist und die Erstattung von Quellensteuern eigentlich nur bei sehr hohen Dividenden wirtschaftlich sinnvoll macht. Sowas hast du hier nicht. Und auch lange Wartezeiten, wie beispielsweise in Italien, gibt es in der Schweiz nicht. Also die Schweiz hat leider eine Quellensteuer, die muss man sich manuell erstatten lassen. Aber wenn man diese Erstattungsprozesse macht, dann läuft das zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk oder eben wie die Schweizer Bahn, die SBB. Max Meyer 9251 freut sich, dass Schweizer Aktien endlich wieder handelbar sind, nachdem die EU und die Schweiz ihre 5-jährige Posse über die sogenannte Börsenäquivalenz beigelegt haben. Ja, auch im Scalable Broker gibt seit 2. Mai ein paar Dutzend Schweizer Aktien. Und tja, da kommt die Frage auf, die übrigens gleich mehrere Hörerinnen und Hörer gestellt haben, ob denn jetzt die Schweizer Aktienkurse in den nächsten Wochen und Monaten nicht stark steigen müssten, da ja viele Menschen jetzt erstmals die Originalaktien tatsächlich wieder kaufen können. Na, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ein großes Thema sein wird. Natürlich ist es sehr erfreulich für Schweizer Aktien, dass sie jetzt auch wieder an den europäischen Börsen gehandelt werden können. Aber wer Schweizer Aktien in hoher Skalierung handeln wollte, also die institutionellen Anleger, die haben ja auch in den letzten Jahren schon immer den Weg über die Börse Zürich gesucht, werden das wahrscheinlich auch weiterhin tun, weil dort die Liquidität gerade für die großen Tickets natürlich am größten ist. Und ob jetzt Privatanlegerinnen und Privatanleger wirklich so schnell, so massiv in Schweizer Aktien investieren, dass sie damit die Kurse bewegen, das wage ich mal zu bezweifeln. Nichtsdestotrotz ist es eine wertvolle Ergänzung dessen, was uns an Anlagemöglichkeiten zur Verfügung steht. Denn in der Schweiz gibt es ja eine ganze Reihe von Unternehmen, die in Sektoren tätig sind, die man ansonsten an der Börse nicht so leicht findet. Also Schokoladenhersteller wie Lindt & Sprüngli oder auf industrieller Basis dann Barry Callebaut findet man ansonsten nicht ganz so viele, außer Hershey's vielleicht noch in den USA, wobei es gibt ja immer Menschen, die behaupten, es sei keine Schokolade, sondern irgendetwas anderes, hat ein bisschen anderen Geschmack dort drüben, die Schokolade. Oder auch Technologie-Marktführer in bestimmten Nischen, Straumann Dentaltechnik oder Sonova Hörgeräte als Beispiel. Und wenn ihr mehr über die neuen Schweizer Aktien im Scalable Broker und generell an den europäischen Börsen erfahren wollt, dann habe ich dazu ein handliches kleines Video gemacht mit Noah Leidinger von OAWS. Und das könnt ihr natürlich auch auf diesem Kanal abrufen. Und wir bleiben in der Schweiz. Und Gerard, der hat sich dort engagiert in den vergangenen Jahren, allerdings mit ADRs, mit sogenannten aktienvertretenden Zertifikaten, American Depositary Receipts, die ursprünglich mal initiiert wurden, damit US-Amerikaner sich in Schweizer Aktien einkaufen konnten. In den letzten 5 Jahren, als Schweizer Aktien von europäischen Börsen verbannt waren, waren diese ADRs allerdings die einzige Möglichkeit, sich hierzulande, auch im Scalable Broker, in Schweizer Unternehmen zu engagieren. Jetzt gibt's dagegen auch wieder die Originalaktien. Und klar, Schweizer ADRs, Anteilsscheine von Schweizer Unternehmen, haben schon einen guten Klang, haben eine saubere Struktur. Die sind nicht dubios wie manche Konstruktionen aus Emerging Markets. Trotzdem natürlich, die Originalaktien sind irgendwie immer ein bisschen wertiger, verbriefen eben alle Rechte. Und da ist eben nichts außen drum. Und die alte Devise ist ja, lass möglichst wenig zwischen dich und dein Geld. Und so fragt sich Gerard jetzt, tja, soll ich jetzt diese Schweizer ADRs verkaufen und in normale Schweizer Aktien umschichten? Naja, das ist durchaus eine Möglichkeit, die vor allem dann sinnvoll sein kann, wenn man auf den Schweizer ADRs bislang keine Kursgewinne, sondern Verluste hat. So wie das beispielsweise bei Nestlé bei vielen Anlegerinnen und Anlegern der Fall sein müsste nach der Kursentwicklung der letzten Jahre. Da kann man jetzt die ADRs verkaufen, auf diese Art und Weise einen Verlust realisieren, den man dann entweder jetzt schon verrechnen oder später im Verlusttopf anrechnen kann, und dann schichtet man eben entsprechend den Erlös in die richtige, die Schweizer Originalaktie um. Wenn ein Depository Receipt jetzt im Gewinn liegt, man weiter investiert bleiben möchte, naja, dann macht es nicht unbedingt Sinn, jetzt da mit Gewalt Steuerpflicht auszulösen. Vielleicht kann man da einfach dauerhaft dabei bleiben, außer man hat sowieso vor, die Position in diesem Unternehmen glattzustellen. Der Urologe 2596, Ur, übrigens mit H geschrieben, der blickt mal ein bisschen über die Börse hinaus, nämlich auf die deutschen Konzerne, die nicht börsennotiert sind, die man aber vielleicht gerne an der Börse hätte. Und er interessiert sich für Gründe, warum es in Deutschland so viel attraktiver ist, Unternehmen in eine Stiftung zu überführen oder als GmbH zu halten, statt eine AG zu machen und damit an die Börse zu gehen. Ja, ich muss zugeben, mir würden auch so einige Unternehmen einfallen, die ich gerne an der Börse sehen würde, insbesondere die Schwarzgruppe, und zwar so in toto, also nicht nur Lidl und Kaufland, die Handelsaktivitäten, sondern auch die Produktionsaktivitäten für die Eigenmarken und vor allem all das, was die Schwarzgruppe in den letzten Jahren an Technologie-Assets aufgebaut hat und weiter aufbaut. Es gibt wohl kein anderes Unternehmen in Deutschland, was so stark außerhalb seines ursprünglichen Geschäftsfelds in Technologie investiert, und zwar in Technologie-Souveränität, auch für Deutschland und Europa, mit Cloud, mit KI-Anwendungen, die hier im Lande tatsächlich gehostet werden. Großartige Projekte, und denen kann man ja nur wünschen, dass diese Sache funktioniert, weil wenn sie nicht funktioniert, dann ist das nicht nur schlecht für die Schwarzgruppe, sondern auch schlecht für Deutschland und Europa. Ein anderes Unternehmen, bei dem ich mir immer wünschen würde, das ist börsennotiert, das ist Haribo. Ja, Hans Riegel Bonn, der Fruchtgummihersteller, weil ich würde mich echt freuen, da mal zu einer Hauptversammlung zu gehen. Wahrscheinlich würde ich da mein mir selbst nach jahrzehntelangem Konsum auferlegtes Fruchtgummiverbot tatsächlich wieder fallen lassen. Scherz beiseite, für die meisten Unternehmen ist es attraktiv, in einer GmbH zu bleiben, in einer Nachfolgeregelung einen Übergang auf eine Stiftung zu machen, weil die Alternative, die Aktiengesellschaft, der Börsengang mit viel, viel Aufwand und damit auch Kosten verbunden ist. Und wenn man dann mal als durchaus profitabler Mittelständler börsennotiert ist, dann darf man jedes Vierteljahr dem Kapitalmarkt irgendwie Rechnung ablegen, muss sich rechtfertigen für das, was läuft und das, was nicht läuft, hat eine Vielzahl von Regularien zu erfüllen und dann stellt sich jedes Mal aufs Neue die Frage, was hat man denn davon? Die meisten Unternehmen kommen abseits der Börse, entweder über Banken oder eben über Private Equity, an ausreichend Kapital, sodass sie sich die Börse gar nicht antun müssen. Zumal ja hinzukommt, dass viele, gerade kerngesunde, aber vielleicht nicht immer wahnsinnig spektakuläre Mittelständler in Deutschland und in Europa nur sehr maue Börsenbewertungen erzielen, also KGVs und Kurs-Cashflow-Verhältnisse erreichen, die vielleicht nur bei der Hälfte oder zwei Dritteln dessen liegen, was gleichwertige Unternehmen, gleichartige Firmen in den USA erreichen. Du hast also viel Aufwand für einen relativ geringen Ertrag und dazu immer eine Alternative mit Banken oder zunehmend mit Private Equity, wo du einfacher ans Geld kommst und eben nicht mit dem Kapitalmarkt interagieren musst, sondern mit zwei, drei Investorenvertretern oder Bankern. Und dafür entscheiden sich immer mehr Unternehmen und deswegen ist eben Private Equity als Teilhabe an diesem außerbörslichen Teil der Wirtschaft, der viel größer ist als das, was die Börse abbildet, ein ganz wichtiges Thema auch für private Depots und jetzt ja auch über LTIFs nochmal mit einem eigenen Anlageprodukt investierbar. Laszlo, der Goldesel, fragt mich, ob mir die steuerlichen Vorstöße der SPD Angst machen würden. Da verliert man doch beinahe alle Motivation, eine persönliche Dividendenstrategie zu folgen. Also, nein, muss ich sagen, absolut nicht. Meine Motivation, Kapital anzulegen, an der Wirtschaft mich zu beteiligen, in Fortschritt und Innovation zu investieren, die lasse ich mir sicherlich von niemandem kaputt machen, schon gar nicht von irgendwelchen steuerlichen Vorstößen. Und das Schöne ist ja, wir können international investieren, wobei wir ja momentan sehen, auch in anderen Ländern ist politisch lange nicht alles so, wie wir uns das vielleicht als Investoren oder ganz einfach auch als Staatsbürger wünschen würden. Trotzdem, natürlich, ganz klar, so gewisse steuerliche Vorstöße, wenn es denn darum geht, arbeitenden Menschen noch mehr wegzunehmen, die machen mir natürlich mit Blick auf die Zukunft Deutschlands schon Angst. Und ich frage mich dann immer, bevor man immer neue Belastungen sich überlegt, vielleicht wäre es mal gut, an der einen oder anderen Stelle zu überlegen, kann man nicht irgendwo auch mal Geld einsparen? Nichtsdestotrotz sollte uns klar sein, vor Deutschland liegen gewaltige Herausforderungen. Nicht umsonst haben wir zwei Sondervermögen, nämlich für die europäische Sicherheitsarchitektur und für den Aufbau unserer Infrastruktur. Und wenn wir sagen, naja, diese staatlichen Investitionen, die sind wichtig, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, sie zu finanzieren. Entweder durch Schulden oder aus dem laufenden Haushalt. Und wenn man es dann geschafft hat, zu sparen, wird trotzdem irgendwo die Frage sein, okay, wo kommt zusätzliches Geld her? Und ich persönlich habe nicht so sehr das Problem mit Steuern. Ich zahle eigentlich sogar sehr gerne Steuern, bin auch der Meinung, wer viel verdient, der darf auch entsprechend mehr Lasten tragen, sondern ich würde es gerne mal auf der Leistungsseite sehen. Wenn ich Steuern zahle, wenn ich also Mitglied in einem ziemlich teuren Club bin, dann hätte ich gerne auch entsprechende Leistungen dafür. Und gerade da im Bereich Infrastruktur, im Bereich Sicherheit hat sich in Deutschland in den letzten 20 Jahren vieles zum Negativen gewendet. Und ich würde mir wünschen, dass man vor allem den Nutzen, den Gegenwert dafür, den ich für meine Steuern kriege, deutlich verbessert und effizienter gestaltet. Michael Arni, ihn treiben die Folgen von KI um, und zwar die gesellschaftlichen Folgen. Wird KI dazu führen, dass wir Massenarbeitslosigkeit sehen? Und was macht das Ganze dann am Ende mit den Sozialsystemen? Also da muss ich zunächst mal den Blick in die Geschichte wagen. Wir haben ja immer wieder große Zeiten und Zykluswenden gesehen, Innovationssprünge, das fing irgendwann an, als die Züge kamen, dann kamen die Autos, Industrialisierung, zuletzt dann das Internet, jetzt ist es KI, und immer in diesen Innovationssprüngen war, so kann man es ja auch für die Zeit der Industrialisierung nachlesen, die Befürchtung der Menschen, ja, wenn das alles funktioniert mit der Technologie, dann braucht man uns irgendwie gar nicht und dann gibt es keine Jobs mehr. Aber man hat eben doch sehen können, es gab immer Jobs, zyklusbedingt, manchmal natürlich hohe Arbeitslosigkeit, manchmal aber auch eben Knappheit an Arbeitskräften. Aber in Summe hat es nicht weniger Jobs gegeben, geglättet, sondern die Jobs haben sich nur geändert. Und ich persönlich glaube, dass es auch bei künstlicher Intelligenz so sein wird. Jobs und Jobprofile ändern sich, aber irgendwer muss ja dann auch die künstliche Intelligenz trainieren, kontrollieren, überwachen. Und dafür werden ganz neue Skills erforderlich sein. Und dafür werden wiederum Menschen gebraucht werden. Nichtsdestotrotz wird unsere Sozialpolitik konfrontiert sein mit den gewaltigen demografischen Herausforderungen, die ja ohnehin sich seit 30, 40, 50 Jahren in der Rente andeuten, die wir aber auch völlig unabhängig vom Thema KI etwa in der Pflegeversicherung sehen, dass das alles viel mehr Geld kostet, als man wahrhaben wollte. Und über diese Schieflage, da müssen wir sprechen, darüber, was Kapitalmärkte bei der Vorsorge für genau diese Szenarien eine Rolle spielen können. Und da sind wir dann wieder bei den Themen, die uns momentan ja auch motiviert durch den Koalitionsvertrag besonders umtreiben. Von der Frühstartrente angefangen bis hin zum Altersvorsorgedepot und zur Frage, wie sieht's eigentlich aus mit den Rentenbeiträgen und dem Modell der Aktienrente, das Schweden schon vor 25 Jahren eingeführt hat, mit den allerbesten Erfahrungen. Wir haben 25 Jahre verloren, viel mehr Jahre sollten es nicht werden. Der Flo, ja, der hat tatsächlich keine Vokale in seinem Nachnamen auf Instagram. Der glaubt, dass Neobroker eigentlich in Finanzkrisen eine besonders gute Wirkung entfalten können, nämlich für schnellere Erholungen sorgen, weil der Zugang für jedermann leichter ist. Und in der Tat muss ich sagen, wenn wir mal auf die ja für die USA sehr breit verfügbaren Statistiken im März, April diesen Jahres schauen, als es im S&P 500 dann ja doch kurzfristig nach der Zollankündigung deutlich runtergegangen ist, da können wir eins sehen. Buy the dip hat bei vielen Anlegern nochmal dafür gesorgt, dass Geld aus dem Cash in den Aktienmarkt gekommen ist. Und wir sehen heute dieses Buy the dip deutlich stärker als etwa vor 10 Jahren. Und da spielt natürlich eine Rolle, dass viele Menschen heute einen viel einfacheren Zugang zu den Finanzmärkten haben, einerseits technisch, andererseits aber auch vom Verständnis, vom Know-how her und gleichzeitig auch der Glaube an das langfristige Investieren und daran, dass für denjenigen, der 20, 30, 40 Jahre Zeit hat, ein Einbruch der Kurse um 20% eigentlich kein Debakel, sondern eine Chance zum Nachkaufen ist. Das können wir für die USA wirklich anhand von Zahlen belegen. Hierzulande ist die Datenbasis nicht so klar, aber wir können davon ausgehen, dass es tatsächlich so ist. Insofern die Demokratisierung von Geldanlage, also das Zusammenspiel von immer effizienteren Produkten wie ETFs, von immer einfacheren, günstigeren, niederschwelligen Brokern und vom Zugang zu Finanzinformationen durch Influencer, durch YouTube, durch Podcast. Dieser Dreiklang sorgt tatsächlich dafür, dass Menschen heute solche Situationen, die crash- und krisenartig sind, anders wahrnehmen, als das vielleicht vor 10, 15 Jahren der Fall war. Gleichzeitig sollte man nicht vergessen, wir sind seit Jahren darauf konditioniert, buy the dip lohnt sich relativ schnell. In den letzten 5 Jahren wurden alle Kurseinbrüche sehr schnell wieder aufgeholt. Selbst wenn es nur 5 oder 10% waren, war es immer eine großartige Gelegenheit, schnell zu kaufen und schon ein paar Wochen später das nächste Hoch zu sehen. Das ist allerdings kein Automatismus. Es können auch wieder andere Phasen an den Börsen kommen. Ich habe sie selber erlebt. Von 2000 bis 2012 hat sich in den großen Indizes nichts getan. Da war erst das New Economy Debakel und anschließend die Finanzkrise. 2 Crashs auf einmal. Und erst danach hat man entsprechende Renditen eingefahren. Aber wer diese saure Gurkenzeit genutzt hat, sukzessive Anteile an Unternehmen oder eben ETF- und Fondsanteile einzusammeln, der war eben hinterher mit einem umso stärkeren Hebel dabei. Der Günther, der sich auf Instagram mit einer ganzen Reihe von Underscores garniert hat, der fragt sich, ob's nicht langfristige Risiken hat, wenn immer mehr Kapital in ETFs veranlagt wird. Ja, ich glaube, das hat immense Risiken. Und zwar für alle aktiven Fondsmanager, die es über Jahre und Jahrzehnte nicht geschafft haben, mit ihren hohen Gebühren und ihrem ganzen Aufwand die Indizes zu schlagen. Die werden es sukzessive immer schwieriger haben, Geld zu behalten und neue Gelder zu gewinnen und diese hohen Gebühren zu rechtfertigen. Das sind diejenigen, die unter der Effizienz, unter der Transparenz und unter der Einfachheit von ETFs wirklich leiden. Ansonsten schaffen es natürlich großartige Chancen für wirklich aktive Manager, durchaus auch in Nischen mit speziellen Handelssystemen. Warum nicht? Aktives Management hat seine Berechtigung. Wir haben selber hier vor wenigen Wochen einen großartigen aktiven Manager kennengelernt, nämlich Roger Peters war bei uns und er zeigt ja, dass man durchaus mit einer schlüssigen Strategie über lange Zeiträume Indizes schlagen kann. In seinem Fall DAX, MDAX und SDAX mit seinem Deutschlandfonds seit 2006 geschlagen. Aber nur wenn man auch tatsächlich über eine lange Periode eine Outperformance erreicht, dann hat man als aktiver Manager seine Daseinsberechtigung. Und wenn nicht, dann ist der Index auf jeden Fall die beste Lösung. Und deswegen wird weiteres Kapital in ETFs fließen. Kapital von schlechten aktiven Managern, die keinen Mehrwert bieten, sondern vielleicht ohnehin nur den Index abbilden, als Indexschmuser hier mal 0,1% mehr, dort mal 0,2% weniger investieren, aber im Großen und Ganzen nie von der Benchmark abweichen, allerdings durch ihre hohen Gebühren immer hinter dieser Benchmark herhinken werden. Und ansonsten, was kann durch ETFs, durch automatisiertes Geld Schlechtes passieren? Nun ja, ein Thema ist vielleicht die Governance, also die Kontrolle von Unternehmensführung. In der Vergangenheit hatten wir es häufig so, dass ETF-Gesellschaften bei der Wahrnehmung ihrer Stimmrechte, bei der Wahrnehmung der Interessen gegenüber Unternehmen allzu indifferent, allzu gleichgültig waren. Das kann dann wirklich bedeuten, dass Unternehmen nicht mehr ausreichend kontrolliert werden durch die Kapitalmärkte. Aber da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Die großen ETF-Gesellschaften haben eine ganz klare Agenda für Good Governance, für gute Unternehmensführung, setzen diese auch um, stimmen nicht immer einfach mal irgendwie so mit den Unternehmen. Gerade wenn es um Vergütungsexzesse geht, gibt es da sehr häufig Kritik, auch wenn es um Interessenskonflikte zwischen Vorständen und Aufsichtsräten oder in den USA innerhalb der Boards gibt, wird schon deutlich aktiver hingeschaut, als das früher war. Plus, es gibt dazu ja auch die Perspektive, dass vielleicht in der Breite nach einigen sehr erfolgreichen Feldversuchen künftig wir als ETF-Anleger selber mitstimmen können, wie über die implizit auf uns entfallenden Aktien dann in Hauptversammlungen entschieden wird. Sprich, wir haben also so eine indirekte Voting Power. Ich glaube, in 10 Jahren sind wir da viel, viel weiter und haben dann auch dieses wichtige Thema Governance selbst bei ETFs sehr gut abgedeckt. Marcy LTD wird ein bisschen philosophisch und fragt mich, was hältst du von meiner These, dass in einem Crash die Bewertung sich nicht ändert, sondern nur der Preis, weil keine Zeit zum Bewerten ist und einfach nur viele Anlegerinnen und Anleger schnell verkaufen wollen? Nun ja, also in der Tat, wenn es dann solche Situationen gibt wie nach dem Liberation Day, dann scheinen viele Anlegerinnen und Anlegerinnen doch impulsgetrieben zu sein, nachdem sie so den ersten Schock verarbeitet haben. Man hat das ja gesehen, Liberation Day war am Mittwochabend, Donnerstag und Freitag ging es schon runter, aber dann am Montagmorgen hier in Deutschland im DAX nochmal so richtig 10%. Da scheinen also einige übers Wochenende erstmal die Zeitungen und die Meinungsspalten studiert haben und sind wohl zu der Erkenntnis gekommen, tja, das scheint dann doch wohl der Weltuntergang zu sein. Zum Glück war es nicht, zumindest vorerst nicht, aber also ich finde schon, dass sich da in dem Moment Bewertung geändert hat, denn die Unternehmen waren ja zunächst mal dieselben geblieben, da ja nicht absehbar war, was bedeutet das jetzt konkret für die Zölle. Und man nimmt dann einfach entsprechend die Preise runter. Für diesen Moment sehe ich das nicht so. Langfristig bin ich da schon eher bei dir, insbesondere wenn es ein Crash ist, der eben nicht in 2-3 Tagen sich ereignet, sondern wenn es wirklich so herunterdüdelt, wie wir das von 2000 bis 2003 gesehen haben oder 2007 bis 2009. Denn dann hat sich wirklich Bewertung nicht geändert, weil zwar Kurse runtergegangen sind, gleichzeitig aber auch eben die fundamentalen Aussichten der Unternehmen sich zunächst mal doch sehr deutlich verschlechtert haben und bei manchen Unternehmen 2000 beispielsweise bei den Telekommunikationsfirmen und 2008 bei den Banken haben sich dann diese Perspektiven auch nicht mehr erholt. Und wenn du Kurse hast, die um 40% fallen, gleichzeitig aber auch mittelfristige Gewinnerwartungen, die um 40% reduziert werden, naja, dann ändert sich in der Tat nichts an der Bewertung. Ich würde aber gerade dieses Szenario, was passiert bei Gewinnerwartungen und was passiert bei Kursen, weniger für ganze Märkte, ganze Indizes betrachten, sondern vor allem auf Einzelaktien nochmal kaprizieren, weil da haben wir ja sehr häufig die Annahme, oh, die Aktie, die hat sich ja halbiert, die ist ja jetzt wirklich günstig geworden. Das kann manchmal in der Tat so sein, aber häufig steckt hinter der Halbierung einer Aktie eben auch eine deutlich reduzierte Erwartung mit Blick auf die Zukunft. Und wenn es nicht die Perspektive gibt, dass sich das wieder erholt, und es gibt eben auch genügend Unternehmen, die dann dauerhaft Probleme haben, ja, dann ist die Bewertung eben doch nicht niedriger geworden, auch wenn der Kurs rückläufig war. Coral Snake fragt, wie siehst du den S&P 500? Kann man nur ausschließlich auf den S&P 500 setzen? Müsste doch machbar sein, denn die Firmen verdienen ihr Geld ja weltweit, oder? Tja, der S&P 500, der wichtigste Aktienindex der Welt, gleichzeitig ja nur ein amerikanischer Index. Die 500 wichtigsten Unternehmen der USA, aber für viele Unternehmen ist USA eben das juristische Domizil und die unternehmerische Heimat, von der aus man dann eben in alle Welt expandiert hat. Die Plattformunternehmen sind das beste Beispiel dafür und selbst ein inzwischen ja auch schon 50-jähriger Riese wie Microsoft zeigt das sehr gut, denn die machen tatsächlich ungefähr 50% ihrer Umsätze außerhalb der USA, werden gleichwohl überall immer als US-Unternehmen klassifiziert, sind aber wie so viele andere Firmen im S&P 500 eine Weltfirma. Tja, sie verdienen ihr Geld weltweit, machen ihre Umsätze weltweit. Ich will das mal ein bisschen mit Zahlen unterfüttern. Also zunächst zu den Umsätzen. Die 500 Unternehmen machen etwa 28% ihrer Umsätze außerhalb der USA. Das entspricht also so in etwa dem Anteil, den Nicht-US-Unternehmen am MSCI World, also an den Industrieländern, haben. Das ist keine Kausalität, einfach nur eine Koinzidenz. Aber aus der Perspektive kann man schon sagen, naja, also ein gewisser Weltindex ist der S&P 500 ausgehend von dieser Umsatzbetrachtung durchaus. Wenn man auf die Gewinne schaut, dann gilt das umso mehr. Nicht zuletzt wegen der Plattformfirmen macht der S&P 500 40% der aggregierten Unternehmensgewinne im Ausland. Allerdings, früher war es auch schon mal mehr, wir haben Phasen gesehen, da waren es 55% der Gewinne, die US-Unternehmen im Ausland gemacht haben. Also auch da wieder so ein Argument, dass Donald Trump sich ja bisweilen so geriert, als wäre er so furchtbar unzufrieden und enttäuscht, wie alle Welt mit Amerika umspringen würde. Naja, von Zahlen gedeckt ist das nicht unbedingt. Dann vielleicht nochmal eine Zahl mit Blick auf dieses epische Ringen zwischen den USA und China, was ja der wichtigste Hintergrund all dessen ist, was wir da so aus Washington momentan sehen. Der Kampf um die Vormachtstellung. Wer wird geopolitisch und natürlich auch wirtschaftlich in den nächsten 50 Jahren die Nummer 1 bleiben, USA oder China? Wir können momentan sagen, 6,7% der Umsätze im S&P 500 kommen aus China. Das sind in Summe 1,2 Billionen Dollar jedes Jahr. Und das ist übrigens in etwa das Vierfache dessen, was das Defizit ausmacht, das Donald Trump in der Handelsbilanz mit den Chinesen beklagt. Das mag jetzt irgendwie so ein Äpfel- und Birnenvergleich sein, zeigt aber Decoupling, also die Abkopplung von USA und China, wäre nicht so toll, schon gar nicht für die USA. Einfach nur ein paar Zahlen, um das zu untermauern. Ja, der S&P 500 ist in gewisser Hinsicht ein Weltindex. Man kann diese These vertreten. Trotzdem würde ich persönlich immer sagen, in Weltportfolio gehören auch Aktien aus anderen Jurisdiktionen, nämlich aus allen anderen, aus Europa, aus Asien, aus Kanada, aus den Emerging Markets, All Country World Index. Denn es ist ja durchaus möglich, dass bestimmte Regionen einfach aus Governance-Gründen, weil man zum Beispiel mit den dortigen Regulierungen, mit der dortigen Regierungspraxis nicht mehr zufrieden ist, irgendwann rückläufige Bewertungen haben. Und das kann durchaus für in den USA domizilierte Unternehmen ein Risiko sein. Ich sage nicht, dass es so kommt, aber wenn es so käme, dann wäre man damit mit einem All-Country-World-Index besser vorbereitet als mit einem rein auf Amerika bezogenen ETF, wie beispielsweise dem S&P 500. Aber wenn man individuell mixen will, dann kann man sich seinen Weltindex hier auch dadurch basteln, dass man den S&P 500 und so einen MSCI World ex-USA miteinander kombiniert und dann genau die Gewichtung hat, mit der man sich wohler fühlt, als es beispielsweise im Acqui der Fall ist. Immer eingedenk der Tatsache, das ist dann eben keine passive Geldanlage mehr. André Borutta hat seinen Vermögensaufbau in zwei Phasen gegliedert. Die ersten 100.000 in breit gestreuten ETF und dann anschließend Dividenden. Ist das sinnvoll, möchte er wissen. Naja, also zunächst mal Respekt, wenn man es dann schafft, 100.000 Euro angespart zu haben. Das ist eine großartige Leistung. Herzlichen Glückwunsch dazu. Von nix kommt nix. Respekt. Und das ist beispielhaft. Ja, und natürlich, wenn man überhaupt erstmal loslegt, macht es ja Sinn, mit dem Vermögenskern zu starten und das möglichst einfach, möglichst transparent, möglichst fair. Und da sind wir eben beim breit diversifizierten ETF, zum Beispiel All Country World Weltportfolio. Da kann man schon mit einer einzigen WKN sukzessive ein breit gestreutes Portfolio aufbauen. Und dann, wenn der Kern irgendwann mal solide und tragfähig ist, und das sind 100.000 Euro auf jeden Fall, ja, dann kann man halt auch anfangen, Satelliten drumherum zu gruppieren. Und da sollte man sich bei den Satelliten einfach fragen, was ist mir persönlich wichtig? Dem einen ist wichtig, vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit reinzukriegen. Dem anderen ist wichtig, ein bisschen mehr Alternativen zu haben, vielleicht sowas wie Private Equity, sowas wie Gold, sowas wie Krypto. Und der anderen ist wichtig, mehr Ausschüttungen, mehr laufende Erträge oder auch vielleicht bestimmte Überzeugung von bestimmten Unternehmen, die man selbst für herausragend hält, Aktien zu besitzen. Und dann sind wir genau an dem Punkt, wo man sagen kann, okay, mein Kern steht, jetzt packe ich was drumrum, zum Beispiel Dividendenaktien, renditestarke Aktien oder wachstumsstarke Aktien, am besten natürlich Qualitätsaktien, die beides miteinander verbinden. Wenn dir diese besondere Episode gefallen hat, dann erzähl es gerne weiter oder schick uns noch mehr von deinen Fragen. Gerne als Sprachnachricht, aber passt auch als Text an unseren Instagram-Account scalable.capital. Und ansonsten hinterlass uns eine Bewertung, gib uns Sterne und schreib uns, wen wir als nächstes einladen sollen. Oder wenn du sonst eine Idee hast, was wir hier im Podcast besprechen können. Dein Feedback ist uns wichtig. Du erreichst uns auf allen sozialen Medien oder auch per E-Mail unter podcast@scalable.capital. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin.